Einen schönen guten Morgen, Geschwister. Wer ist denn neu heute Morgen hier? Ich habe doch gestern jemanden begrüßt, der noch nicht da war. Jawohl. Herzlich gegrüßt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr noch da gekommen seid gestern Abend. Es war wohl eine ganz schöne... Ihr hattet Engel gehabt, die euch hergebracht haben. Jawohl. Ja. Geschwister, guten Morgen. Warum sage ich zu euch Geschwister? Warum? Weil wir eine Familie sind. Ob wir wollen oder nicht. So ist das manchmal mit Geschwistern. Die kann man sich nicht raussuchen, ne? Familie ist Gottes Idee, ist Gottes Plan, ist Gottes Erfindung. Ich möchte heute Vormittag mit uns ein paar Sachen uns anschauen aus dem Wort. Und zwar ein paar Bilder, wie Gott seine Gemeinde sieht, wie das Wort seine Gemeinde beschreibt. Wir haben 7 Bilder im Wort Gottes stehen. Ich nenne sie uns mal der Reihe nach, dass wir die schon mal gehört haben. Als erstes die Versammlung. Als zweites der Leib. Als drittes ein Meisterwerk. Als viertes die Familie. Als fünftes der Tempel. Als sechstes die Braut. Und als siebentes die Armee. Das sind alles Aspekte oder Bilder von seiner Gemeinde. Das schauen wir uns in dem Wort an. Am Anfang möchte ich uns noch eine Definition geben von Gemeinde. Epheser 2, 21 bis 22. Die Stelle, denke ich, kennen viele. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Die Behausung Gottes im Geist ist seine Gemeinde. Das heißt, Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist unter uns, in seiner Gemeinde. Dann habe ich 3 Fragen, die ich zu den jeweiligen Bildern stellen werde und auch beantworten werde. Die Frage Nummer 1 ist, was bezweckt Gott damit? Die Frage Nummer 2 ist, was bedeutet das für unsere Beziehung zu Gott? Und die Frage Nummer 3 ist, was bedeutet das für unsere Beziehung zueinander? Das heißt, unter uns als Geschwistern. Wir fangen mal mit der Versammlung an, mit dem ersten Bild. Schlagen wir auf Epheser 3, Vers 10. Was bezweckt Gott damit, mit der Versammlung? Ich denke, es gibt auf diese Fragen mehrere Antworten und ich gebe euch eine Antwort und ihr könnt gerne nachdenken und auch noch mehr oder andere Antworten finden. Ich denke, Gott bezweckt mit der Versammlung seine Regierung. Die Versammlung ist seine Regierung oder seine Autorität. Im Epheser 3, Vers 10 steht, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde, in einer anderen Übersetzung steht, durch die Versammlung, die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Das heißt, Gott hat sich festgelegt, durch uns, durch seine Versammlung, seine Weisheit, seine Größe, seine Autorität, seine Regierung zu demonstrieren und zu leben und auszuführen. Also der Zweck von Gemeinde als Versammlung ist die Regierung unseres Herrn, unseres Schöpfers, der Himmel und Erde gemacht hat, der groß ist, der regiert im All, im Universum, der überall in Regierung, in Autorität ist, hat sich festgelegt, mit uns sterblichen Menschen seine Regierung hier auf dieser Erde zu demonstrieren, zu zeigen. Nämlich den Gewalten und den Mächten. Wir sind umgeben von einer unsichtbaren Welt, die wir oft oder die wir meistens nicht sehen. Aber dieser unsichtbaren Welt gilt es, die mannigfaltige Weisheit Gottes zu offenbaren. Gilt es, die Größe und die Herrlichkeit und die Art unseres Schöpfers zu zeigen. Ich komme da noch später drauf, wie das aussieht, was das bedeutet. Ich muss erstmal das festziehen hier. Das fährt immer runter. Gut. Also Gott bezweckt mit der Versammlung, seine Regierung zu zeigen, seine Autorität zu demonstrieren. Und was bedeutet das für uns oder unsere Beziehung zu Gott? Das kann man bezeichnen, dass wir in Ordnung sein müssen oder Ordnung. Die Ordnung in seiner Versammlung. Die Ordnung und auch in Bezug zu uns untereinander die Anerkennung. Die Anerkennung meines Bruders, meiner Schwester in der jeweiligen Situation, wo sie in der Gemeinde oder in der Versammlung ist. Die Anerkennung, Gott und auch die Ordnung in der Gemeinde und die Anerkennung meiner Geschwister gegenüber, in deren Dienst und Autorität ist ein wesentlicher Schlüssel dafür, dass Gott seine Regierung, seine Autorität zeigen kann. Kommen wir später noch drauf mit diesen verschiedenen Stellen oder mit diesen verschiedenen Eingliederungen in seinem Leib. Da haben wir dann dieses andere Bild Leib. Versammlung. Also Gottes Regierung und seine Autorität. Das Schlüsselwort heißt Ordnung. Dass es in Ordnung ist. In Ordnung geschieht. In der göttlichen Ordnung geschieht. Aufgebaut durch die Apostel und Propheten. Es gibt viele Ordnungen, die über Gemeinde geschrieben stehen. Und diese Ordnungen sollen wir uns zu eigen machen und darin leben, weil wir dadurch die Autorität Gottes den Mächten und Gewalten demonstrieren. Die Anerkennung jeder Person, deren Dienst und Autorität. Schlagen wir mal Epheser 4, Vers 2 und den Vers 7 auf. Mit aller Demut, Epheser 4, Vers 2 und den Vers 7, also diese beiden Verse. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Und in Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Also der Vers 2 beinhaltet, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir diese Beziehung untereinander leben sollen. Und der Vers 7 sagt aus, dass jedem Einzelnen von uns eine Gabe oder nach der Gnade Jesu Christi eine Gabe gegeben worden ist. Jedem von uns steht hier geschrieben. Und das kommt wieder zusammen mit dieser Anerkennung der Person neben mir. Das kommt wieder zusammen, dass ich in Sanftmut, Demut und Liebe den anderen höher achte wie mich selbst. Das sind alles Worte, die schön klingen, weiß ich, aber im Alltag sieht das oft anders aus, in der Gemeinde vor allen Dingen. Wisst ihr, die Gemeinde ist der Platz, wo man eigentlich die größten Auseinandersetzungen hat. In der Welt ist das nicht so dramatisch. Mit meinem Arbeitskollegen kein Problem. Aber mit meinem Bruder oder meiner Schwester neben mir, die geht mir manchmal sowas von, ihr wisst, was ich meine. Aber warum ist das so? Warum ist das so, dass wir dort die größten Probleme haben? Weil wir dort in Beziehungen leben, die wir woanders nicht leben. Komme ich noch drauf. Und der andere Aspekt ist, weil du nur von dem verletzt werden kannst, der dich auch liebt oder der nah bei dir ist. Jemand, dem du egal bist, oder kann keine Verletzung stattfinden, die tief geht, die irgendwo sitzt. Ne? Okay. Wir halten uns jetzt erstmal nicht bei der Versammlung auf, das wollte ich uns nur nochmal mitteilen. Wir kommen zu dem zweiten Punkt, den Leib. Das ist ein interessantes Kapitel, der Leib. Was ist der Leib? Oder was bezweckt Gott mit dem Leib Jesu oder das Bild von dem Leib, den wir hier sehen? Wir sehen überall Leiber. Und da hat die Bibel auch dieses Bild. Kommen wir da noch drauf, aber es ist hochinteressant. Gott bezweckt mit seinem Leib das Instrument oder den Sachwalter. Der Leib Jesu oder der Leib, den Gott als seine Gemeinde bezeichnet, ist das Instrument. Das Instrument, damit Jesus auf dieser Erde seine Dinge tun kann. Sachwalter oder Bevollmächtigter. Das steht an einer anderen Stelle geschrieben, wir sollen Botschafter an Jesu statt sein. Und der Leib Jesu ist nur fähig, wenn seine Glieder, Arme, Füße, Beine, Ohren, Hände, Augen, an der Stelle sind, wo sie hingehören. Und die Problematik besteht momentan, oder was wir sehen auch in unseren Gemeinden, dass wir, ich sag's mal auf Deutsch, teilweise verkrüppelt sind. Oder das Auge an der Zehe unten hängt. Oder die Hand gerne das Auge sein will oder das Ohr. Und diese Problematik steht schon hier geschrieben. Hochinteressant. Aber der Leib ist ein vollkommenes Werk. Ein gesunder Körper ist vollkommen dafür ausgelegt, das zu tun, wozu er geschaffen worden ist. Du als Frau, du als Mann, wir sind, wenn wir gesund sind, dafür geschaffen, was wir in unserem Leben tun. Und das funktioniert nur, wenn das Auge in meinem Kopf sitzt und das Ohr auch an meinem Kopf und der Fuß unten ist. Und Jesus, lesen wir dann noch an ein paar Stellen, zeigt das auf, oder Paulus zeigt das auf, wenn das Auge sagt, ich will, oder der Fuß, ich will eigentlich das Auge sein, ist der Leib nicht fähig zu handeln, ist der Leib nicht fähig, das zu tun, was Jesus durch uns oder durch seine Gemeinde tun möchte. Die Eigenschaften, die wir als Beziehung zu Gott haben sollten, ist Gehorsam, Gehorsam Gott gegenüber, seinem Wort gegenüber. Unterordnung betrifft auch den Bereich zu Gott, aber auch den Bereich untereinander. Bereitschaft und Verfügbarkeit. Ein Leib ohne Verfügbarkeit geht nicht. Wenn mein Fuß sagt, ich bin dem Leib nicht verfügbar, kann das Haupt nicht dorthin gehen, wo es hingehen möchte. Wenn dass die Sehne im Knie sagt, ich verweigere heute mal meinen Dienst, ich bin nicht verfügbar. Kann zwar der Fuß irgendwas machen wollen, das Haupt auch, aber dieses Zwischenteil fehlt. Und so gibt es so viele Bilder, die man sich da zusammen malen kann, die immer und immer wieder zeigen, dass die vollständige Zusammenarbeit der einzelnen Glieder notwendig ist. Und diese Eigenschaft, verfügbar zu sein. Es gibt viele Geschwister, die im Leib in der Gemeinde sind, aber nicht verfügbar sind. Das bedeutet, du kannst dann nicht sagen, naja, der Bruder oder die Schwester sind nicht verfügbar. Sie sind der Fuß oder die Ferse oder die Zehe, die in dem Schuh steckt, die man eigentlich gar nicht sieht. Aber Wisst ihr, wenn du eine Zehe gebrochen hast, versuch mal zu laufen. Versuch mal zu laufen, wenn deine Zehe, die du nicht siehst, die kleine, die in dem Schuh steckt, gebrochen ist, fällt das Laufen ganz schwer. Und das ist auch wieder ein Bild oder eine Sache, wo wir darüber nachdenken sollten. Wir denken oft von uns klein, wir denken, ja, ich bin die kleine Zehe, mich braucht keiner. Ich bin irgendwo in dem Schuh drin, mich sieht eh keiner. Das Haupt kann nicht schmerzfrei gehen oder der Körper kann nicht gehen, wenn die Zehe nicht verfügbar ist, wenn sie krank ist, wenn sie schmerzt, wenn sie gebrochen ist. Was bedeutet das für unsere Beziehungen untereinander? Ich denke, das sind alles Dinge, die sich auch überschneiden. Das ist nicht so abgegrenzt voneinander, aber Zusammenarbeit ist ein wichtiges Wort. Zusammenarbeit, Liebe und gegenseitige Abhängigkeit. Haben wir wieder das, ne, mit dem Körper. Schlagen wir mal Epheser 1 ab Vers 22 auf. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn Jesus das Haupt ist, wer sind denn dann die Füße? Ich denke, seine Füße sind wir. Ich denke, seine Gemeinde ist sein Körper und insbesondere seine Füße. Und wenn hier steht, und alles hat er seinen Füßen unterworfen, bedeutet das alles. Das Wort lügt nicht oder hat sich nicht geirrt. Paulus schreibt hier, alles hat er seinen Füßen unterworfen. Ja. Also gegenseitige Abhängigkeit, jedes Glied braucht die anderen Glieder. Jedes Glied braucht das andere Glied. Hebräer 10, 5 bis 7. Hebräer 10, 5 bis 7. Nee, da habe ich mich irgendwie verschrieben. 10, 5 bis 7. Es geht um die Abhängigkeit der Glieder. Nee, das hat nicht gestimmt. Findet ihr im Hebräer eine Stelle, die wo es darum geht, um die Abhängigkeit der Glieder, weil ich habe mich irgendwie... Es gibt noch eine andere Bibelstelle im 1. Korinther 12, 21, aber der Hebräer hat es nicht gestimmt. 1. Korinther 12, 21. Dann habe ich mich verschrieben. So, also... Wir gehen zum 1. Korinther 12, 21. Oder 18 schon eher, ne? Genau. Ab Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das ist ein ganz interessanter Satz. Das Haupt kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Das heißt, Jesus kann nicht zu uns sagen, ihr Gemeinde in Zwickau oder wo auch immer ihr her seid, ich brauche euch nicht. Gott hat sich festgelegt, uns zu gebrauchen. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die wenig ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre, und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigkeit aber braucht es nicht, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhaften größere Ehre gegeben. Und warum? Damit keine Spaltungen im Leib seien. So, nun haben wir das jetzt gelesen, es sind manchmal Worte, die recht schwer zu verstehen sind, aber ich denke, der Sinn kommt schon raus. Wir umgeben den nicht so Ehrbaren mit größerer Ehre. Aber unsere menschliche Natur macht das genau andersherum. Wir schauen auf die, die eigentlich die Größeren oder die Ehrbareren sind. Wir schauen auf einen Prediger oder auf einen großen Mann Gottes doch viel anders als auf diese kleine Zehe, die irgendwo sich in der Gemeinde beim Putzen der Klos oder beim in Treue einen Dienst tun, über viele Jahre in dem Leib abgegeben hat. Ich will damit nicht sagen, dass die großen Männer Gottes nicht wichtig sind. Ich möchte nur, dass wir unseren Blickwinkel dorthin wenden, wo es das Wort sagt. Dass wir dorthin schauen und die Menschen ehren, die in Treue Dinge tun, die nach menschlichem Dafürhalten nicht so ehrbar sind. Die nach unserem auch weltlichen, ich denke, das ist eine Eigenschaft, die wir von der Welt diktiert bekommen, dass die Großen, die gut reden können, die große Dinge tun, die, naja, ihr wisst nicht, die Großen, die umgeben wir doch viel lieber mit Ehre und wollen gerne mit ihnen sein, in ihrer Nähe sein, oder ist es nicht so? Doch, es ist so. Also mir geht's zumindest so. Und das Wort sagt aber etwas anderes, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Die Großen sind nicht, also deshalb nicht notwendig. Versteht mich nicht falsch, aber Paulus will hier diese Verdrehtheit in unseren Köpfen gerade rücken. Und lasst uns das auch als Gedanken in uns aufnehmen, dass wir, wenn wir Geschwister haben, die neben uns sind, die nicht so im Rampenlicht stehen, sage ich mal, oder die nicht so notwendig zu sein scheinen, dass wir sie mit Ehre umgeben, dass wir sie ehren. Das ist das, was der Wille unseres Herrn ist, in seinem Leib, der Umgang untereinander. Dass du mal einen Dank aussprichst, jemand, der in Treue die Blumenrabatte über 10 Jahre pflegt, vielleicht zu einer Zeit, wo ihn gar niemand sieht. So, dann gibt es, was damit zusammenhängt, den richtigen Platz an dieser Stelle zu finden. Der Leib ist eine Zusammensetzung der verschiedenen Glieder, wie wir es gerade im Korinther gelesen haben. Und das heißt, jedes Glied hat seinen Platz. Und ich glaube, viele Menschen in der Gemeinde haben ihren Platz noch nicht gefunden und haben dadurch die Aufgabe, die sie eigentlich erfüllen sollen, auch noch nicht in ihrem Leben gefunden. Das bedeutet Unzufriedenheit. Das bedeutet, nicht in der Ruhe zu sein. Ich will das mal so umschreiben, dass es viele Geschwister gibt, die auch in der Gemeinde einen Platz einnehmen wollen, der gar nicht ihrer ist. Und da kommen wir wieder auf diese Sache mit dem Ehr- oder nicht so ehrenwerten Menschen oder Plätzen oder Diensten. Unsere menschliche Natur will doch eigentlich immer Leiter sein. Oder viele. Na? Wenn ich auf der christlichen Karriereleiter nach oben steige, nach oben steige, ist doch irgendwo das Endziel, dass ich irgendjemand bin, der gesehen wird, der wichtig ist, der, ja. Aber wisst ihr, wenn alles nur Augen sind, wer schützt denn das Auge? Wo ist denn das Augenlid? Wo ist denn die Wimper, die auf und zu geht? dieses vor das Auge stellt, das kann das Auge selber nicht. Das Auge selber kann sich nicht schützen. Es braucht das Jochbein, es braucht diese Augenbrauen hier oben drüber, es braucht das ganze drumherum. Das Auge braucht noch viel, viel mehr. Oder die Hand. Ja, die Hand, die ist gut, die kann kräftig zupacken, die kann ihren Dienst im Leib tun. Aber was will denn die Hand ohne den Füßen? Dann liegt die Hand hier drauf und liegt. Geht gar nicht, ich weiß. Aber versteht ihr, was ich damit meine? Dass wir einen Blick bekommen für die Gesamtheit des Leibes. Dass wir einen Blick bekommen für die auch nicht so ehrenwerten Geschwister, nenne ich es mal, die irgendwo sind, einen Dienst tun und vielleicht darüber auch frustriert sind, weil sie sagen, mich braucht eigentlich keiner so richtig. Aber dass wir diese Menschen ermutigen, dass der Leib wirklich an dieser Stelle gesund wird, dass wir sagen, ey, du kleine Zehe, du machst das so toll. Du machst das so gut. Wenn es dich nicht gäbe, wir würden humpeln. Wir würden, was weiß ich. Das sind alles in Bildern gesprochene Sachen. Ihr wisst aber, was ich damit meine. Im Korinther sagt das Paulus eigentlich auch ganz, ganz deutlich. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Also diese Problematik gab es damals auch schon. Ich glaube, Augen wollen viele sein. Ne? Der Prophet zum Beispiel. Ja, wo ist denn das Gehör? Oder die Nase, das Riechen, diese gesamten Sinne. Das ist ja mehr als nur das Auge. Also die gegenseitige Abhängigkeit ist wichtig und jedes Glied braucht einander. Und den richtigen Platz im Leib finden. Es gibt auch einen falschen Platz. Es gibt Menschen, die im Leib Christi sind, an einem falschen Platz. Und das merkst du daran, wenn sie an diesem Platz sind, wo es schwer ist. Wo sie mit ihrer Kraft, mit ihrer Energie leben. Daraus folgt Frustration. Daraus folgt, dass sie sich mit ihrer Kraft dort irgendwie behaupten müssen. Ich glaube, wenn du an deinem Platz bist, wo der Heilige Geist dich haben will, ist der Heilige Geist da. Da ist er bei dir und er hilft dir und du wirst an diesem Platz Freude haben. Ruhe, Frieden, Leichtigkeit. Und ich kann dir nicht sagen, wo dein Platz ist, aber ich glaube, du spürst das, wenn du Dinge tust in deinem Alltag. Ich denke, das ist davon nicht losgekoppelt. Du bist nicht in der Gemeinde diese Person mit dieser Eigenschaft und zu Hause oder auf deiner Arbeitsstelle, wo auch immer, bist du eine andere Person. Ich glaube, Gott sieht uns als Gesamtheit. Er sieht uns als Geschöpfe, die er mit der Berufung, mit der Begabung, mit all dem ausgestattet hat, wozu du hier auf dieser Erde sein sollst. Und da bist du in der Gemeinde niemand anders wie zu Hause. Oder wie auf deiner Arbeitsstelle. Drum ist es mir wichtig, dass wir das irgendwo in uns aufnehmen und auch verstehen, dass wir wichtig sind. Dass wir in unseren Gemeinden, in unseren Gruppen, in unseren Kreisen, ich weiß nicht, wo ihr überall so herkommt, aber dass wir dort wichtig sind. Und ich sehe manchmal so eine Entwicklung, dass die Unwichtigen sich noch unwichtiger fühlen, weil die wir wichtig sind, die Leute nicht ehren. Den Leuten nicht sagen, ey, das ist gut, was du machst. Das ist wichtig. Lasst uns die Kultur der Ehre etablieren, dass wir den anderen ehren. In dem, was er tut, in dem, was er ist. Zuallererst in dem, was er ist, nicht in dem, was er tut. Das kommt dann im Nachgang, weil wir Menschen gerne das sehen, was ein Mensch tut und darauf die Ehre kommt. Ich denke, wir sollten einander ehren und wir haben nachher noch andere Aspekte dessen. Okay, dann habe ich noch eine interessante Aussage und zwar, wir sind auf die Gnadengaben Gottes angewiesen. Und ich glaube, die Gnadengaben Gottes kommen an dem Ort, an dem ich in meiner Berufung bin. Die kommen nicht eher. Die kommen nicht vornweg, weil ich glaube, dass die Gaben ein Werkzeug sind, dort zu wirken, wo ich an meinem richtigen Platz bin. Also dieses Ausstrecken nach den Gnadengaben Gottes ist richtig, ist nicht falsch, Aber ich glaube, es ist wichtiger, seinen Platz gefunden zu haben. Dort, wo ich hingesetzt bin. Dort das auszufüllen, wozu Gott mich berufen hat. Und da wirst du die Werkzeuge bekommen. Da wirst du plötzlich Dinge in Gedanken bekommen, wo du sagst, boah, wo habe ich denn das? Das kommt doch gar nicht von mir. Da kriegst du ein Wort der Weisheit, weil du eben an dem Platz bist, wo du es sein sollst. Vielleicht in einem Bereich, wo du jemanden anderen dienen sollst, wo du jemanden Ratschlag gibst, wo du in einem Ehepaar begleitest, wo es ein bisschen schwierig ist. Dort wirst du die Gaben des Heiligen Geistes bekommen, weil du sie dort brauchst. Du brauchst diese Begabung und diese Werkzeuge dort, wo du dienst, wo du arbeitest. Wenn du im Urlaub bist im Urlaub, ich nehme mal dieses Bild, bist Handwerker, lässt du doch deine Werkzeugkiste zu Hause, in der Regel. Gut, manche nehmen sie mit. Aber wenn du wieder auf Arbeit bist, nimmst doch du deine Werkzeugkiste mit und wirst an deiner Arbeitsstelle diese Werkzeuge gebrauchen. Und ich denke, im Bild gesprochen ist das ähnlich, dass der Heilige Geist dich ausrüstet, wenn du an deinem Platz bist, der von ihm vorgegeben ist oder bereitgestellt ist. So, 1. Korinther 12, 26. Ja, nee, von 12 bis 26, so war es, genau. Dann ist noch ein Aspekt oder ein Gedanken, den ich euch mitteilen möchte, dass Gott euren Platz bestimmt hat und nicht ihr oder nicht ich. Der Platz, an dem du bist, ist kein Platz, den wir uns mal nach unserem eigenen Gutdünken wählen könnten, weil der Leib Jesu ist seine Erfindung, es ist seine Schöpfung. Es ist das, was er als Haupt tut. Und wie kann denn das Auge oder der Finger sagen, ich will jetzt mal dort sein und gehe mal dorthin? Ich glaube, wir sollten darüber uns im Klaren sein, dass wir Gott fragen, dass wir ihn wirklich an erster Stelle stellen in diesem Prozess, wo du dich in deinem Leib einbauen lassen willst. Ein ganz großes Hindernis oder eine ganz große Charaktereigenschaft, die als Hindernis sich darstellt, ist Individualismus. Das ist, ich weiß nicht, ist es eine Charaktereigenschaft, aber es ist ein Geist eigentlich, ne? In der Haltung, genau, in der Haltung. Du kannst keine Gemeinde mit Individualisten bauen. Wusstest du das? Geht nicht. Und wenn du ein Individualist bist, dann bist du nicht geeignet, in die Wand eingebaut zu werden, als der lebendige Stein. Wenn du ein Individualist bist, das heißt, wenn du bestimmst, was geschieht, dann bist du unbrauchbar für seinen Leib. Und die Bibel schreibt die Sache mit diesen Steinen, mit diesen lebendigen Steinen, die in dieses Haus oder in diese Mauer eingebaut werden sollen. Und da ist noch eine Charaktereigenschaft ganz wesentlich oder wichtig, dass ich in dieser Mauer den Stein neben mir und über mir und unter mir dulde. Ein Individualist duldet das nie. Der will das nie. Der will allein sein. Der will Spielraum haben. Richtig, der will sich freischwimmen. Ich glaube, in einer Gemeinde, die nach Jesu Maßstab oder nach seinem Willen entsteht oder gedacht ist, ist es so, dass du ein Stein bist, der sich einbauen lässt. Und was passiert denn mit dem Stein? Wo kommt denn der Stein erstmal her? Aus einem Steinbruch. Genau. Ein Stein für ein Haus kommt aus einem Steinbruch. Dort wird er abgebaut, ist erstmal ein unförmiger Klotz. Und was wird gemacht mit diesem Klotz? Er wird geformt, er wird behauen. Da kommen Sägen ran, da kommen Meißel ran, da kommen Hämmer ran. Und was geschieht dadurch? Er wird kleiner. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt in unserer Nachfolge. Du wirst kleiner. Ja. Wir können die Bibelstelle hernehmen. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Also, du wirst kleiner. Ja, wenn du aber groß sein willst, bist du nicht fähig, da kannst du nicht eingebaut werden in diese Mauer. Verstehst du mich? Wir haben diese Eigenschaft oder diese fleischliche Natur, die in uns immer das Große hervorbringen will oder zeigen will. Und das ist, das widerstrebt dem, was der Heilige Geist in seiner Gemeinde tun möchte. Nämlich, dass du geformt wirst und durch die Formung kleiner wirst und abnimmst. Und nur das, was an dieser Mauerlücke übrig ist, ja, denk nach, dieser, was weiß ich, 12 mal 7, nur dieser 12 mal 7 Stein passt an dieser Stelle rein. Und dieser Doppelstein, der du gerne sein möchtest, ist fehl am Platz. Da passt dort nicht rein, weil links und rechts neben dir auch ein Stein ist, der diese Größe hat. Ist einfach, dass man mal über das Bild nachdenkt auch, über sich selbst, über das, was mit einem geschieht. Wenn ich die ganzen großen Gottesmänner sehe im Wort, die haben sich behauen lassen. Die sind bei den Schafen kleiner geworden. 40 Jahre lang, Mose. David, mit diesen Halbwilden da durch die Gegend ziehen. Immer auf der Flucht vor Saul. Der ist kleiner geworden dort. Er ist kleiner geworden. Er ist in seinem Charakter gestutzt worden. Auf etwas, was aber vor Gott wertvoll ist. Er ist kleiner gemacht worden, damit er sich einbauen lassen konnte in das, wo er hin sollte. Er wurde dann groß wieder. Er wurde groß, er wurde zu einem König. Aber diese Form, die er vornweg hatte, hat nicht in diese Mauer gepasst. Diese Form, wo er dachte, ich kann es reißen, die Frau hier draußen sieht auch nicht schlecht aus und so, hat nicht da reingepasst. Da musste es ein Hämmern, ein Meißeln, ein Bearbeiten geben. Dann gibt es noch eine Aussage, die mir auch wichtig ist, dass im Leib Jesu es keinen Wettbewerb gibt. Untereinander gibt es keinen Wettbewerb. Das Wettbewerb kommt aus dem Römischen. Paulus macht das oft oder sagt das oft, dass wir in einem Ausdauerlauf, in einem Wettlauf, diese ganzen Bilder kennen wir. Aber untereinander gibt es keinen Wettbewerb. Ich muss nicht besser sein wie mein Bruder oder wie meine Schwester. Weil das fordert Konkurrenzdenken. Das ist eine Eigenschaft, die wir in dem Leib Jesu nicht gebrauchen können. Welche Eigenschaft brauchen wir? Den Nächsten höher zu achten wie mich selbst. Dem anderen hochzuschaffen, auch wenn ich unten bleibe. Dem anderen nach vorne zu schieben, auch wenn ich dadurch vielleicht gar nicht gesehen werde. Das ist die Eigenschaft, die in seinem Leib oder die uns als Steine, die wir uns einbauen lassen, so wichtig ist. So, Epheser 4, 15 nochmal. Epheser 4, 15. Sagt ihr mir dann mal, wie spät es ist? Ungefähr. Wegen Essen? Ach, da haben wir noch Zeit. Jo, sehr schön. So, Epheser 4, 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung, Auferbauung in Liebe. Das ist ein langer Satz. Das ist ein Paulus-Satz, genau. Also wir haben hier die Wahrheit in Liebe reden als Umgangsform, als Umgangsform in seiner Gemeinde, hinwachsen zu dem Haupt und zusammengefügt und verbunden sein, jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Und das Gelenk, es sind, das verdeutlicht wieder diesen Körper, diese Zusammenarbeit des Körpers. Wenn es die Gelenke nicht gäbe, könnten die Muskeln zwar da sein, aber könnten nichts Sinnvolles verbringen, wenn es nicht zusammengehört. Ich glaube, die Gelenke sind, gibt, denke ich, auch verschiedene Deutungen, aber die Gelenke sind Beziehungen. Gelenke sind Dienst und Beziehungen. Ich glaube, wo das Gelenk nicht da ist oder krank ist oder schmerzt, dort ist eine Beziehung krank oder gibt es Probleme. Und wenn es in einer Gemeinde, eine Gemeinde ist eine Zusammensetzung von Beziehungen. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, es kann nicht jeder Beziehung mit jedem haben. Das geht nicht. Dieses Gelenk, das Armgelenk, hat momentan keine Beziehung zu dem Kniegelenk, ist aber am selben Leib. Ist am selben Leib, dass wir das richtig verstehen. Wir können uns nicht aufmachen und mit 365 Leuten in eine Beziehung pflegen. Das schaffst du nie. Da reichen deine Tage nicht. Da reichen deine Tage nicht. Es ist wichtig, dass du an dem Platz, wo du bist, die Beziehungen mit dem darüber und darunter liegenden Platz oder ihr versteht mich, ich krieg's das nicht genau hin, aber dass wir uns diesen Leib immer vor Augen halten und dass ihr Beziehungen lebt dort, wo ihr im Dienst auch miteinander verbunden seid. Das ist auch eine ganz einfache oder logische und einfach zu lebende Art und Weise. Wenn ich in einem Lobpreisteam eingebunden bin, lebe ich irgendwo die Beziehungen zu den Geschwistern, die dort mit mir dienen. Oder wir als Älteste, wir haben die Beziehungen an dieser Stelle. Und so gibt es in der Gemeinde so viele Dienste auch, wo Beziehung gelebt werden soll. Also Dienst und Beziehung, es sind irgendwo die Gelenke, die es braucht, damit der Leib arbeiten kann, damit es ihn gibt, also richtig gibt. Denk doch mal nach, das Haupt, der Kopf, da kann doch ohne den ganzen Leib gar nichts machen. Und wenn die Beziehung gestört ist, da kann der Kopf zwar den Befehl oder die Sache zu den Fingern, zu der Hand geben, aber die Hand kann das gar nicht ausführen. Man sieht daran, wie wichtig das ist, dass Beziehungen innerhalb des Leibes in Ordnung sind. Oder dass es überhaupt Beziehungen gibt. Manchmal denken viele, ja, Beziehungen brauche ich nicht. Ich habe Beziehungen mit meinem Arbeitskollegen oder mit einer oder nicht wiedergeborenen Freundin oder was. Beziehungen innerhalb von seinem Leib, das heißt von wiedergeborenen Menschen, ist wichtig, damit der Leib Jesu auf dieser Erde das tun kann, wofür er geschaffen oder geformt worden ist oder gebraucht wird von unserem Herrn. Und es ist mir wichtig, weil die Beziehungen ist ein Punkt, der in den Gemeinden ganz stark angefochten wird. Beziehungen, aber das hängt wieder damit zusammen, von dem, was ich eingangs sagte. Wenn ich den anderen, den Schwächeren oder den, der nicht so ehrbar ist, auch so behandle, wie ich ihn sehe, dann sind die Beziehungen krank. Dann ist das nicht in Ordnung, was in Ordnung kommen soll. Drum denkt drüber nach, wo wir an dieser Stelle zulegen, wo wir unser Denken und unseren Sinn verändern sollen und können und müssen. Die Versorgung kommt durch die Gelenke und die Bänder, genau. Und die Bänder sind die verbindliche Bündnisliebe, habe ich mir hier aufgeschrieben. Weil, hatte ich anfangs schon gesagt, du kannst dir deine Geschwister nicht raussuchen. Auch wenn dir ihre Nase oder seine Nase nicht gefällt. Du kannst dir sie nicht raussuchen. Wir sind in der göttlichen Familie als Geschwister. Das heißt, durch Jesus sind wir in einem Bund. Auch untereinander in einem Bund. Nämlich in dem Bund Jesu, der durch sein Blut und sein Opfer geschlossen worden ist. Und die Bündnisliebe in der Gemeinde ist auch dieses Bild für die Bänder oder für das Verbundensein. Bänder kommt von Bund, kommt von Verbundensein. So, wir kommen zu dem Meisterwerk. Also das ist der Das dritte Bild. Ja, wir hatten die Versammlung, wir hatten den Leib. Und wir hatten das, jetzt kommt das Meisterwerk. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die er vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Denn wir sind sein Gebilde. Wir sind gebildet worden. Und zwar meisterhaft gebildet worden. Wir hatten das vorhin, oder das kam gestern auch schon, dass wir diese Größe Gottes in seiner Natur sehen. Aber wisst ihr, wo wir sie noch viel, viel mehr sehen? In uns, in dir und in mir. Ich dachte vorhin, dass wir mal irgendwie, weiß ich nicht, ich würde uns das irgendwie verdeutlichen wollen, dass jeder von uns ein Meisterwerk Gottes ist. Geformt mit seinen Händen. Eingeblasen durch seinen Atem, den Geist, der in dir lebt. Das ist meisterhaft, das ist ein Meisterwerk. Die Bibel, das lesen wir nachher nochmal, beschreibt es auch mit Ton und Töpfer, so diese Bildsprache. Aber du, der du wiedergeboren bist, auch Leute, die nicht wiedergeboren sind, glaube ich, sind ein Geschöpf unseres Herrn und sie sind ein Meisterwerk. Und jeder ist ein Meisterwerk. Und jemand, der sagt, ey du, ich fühle mich gar nicht so, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich deplatziert, oder mit Runzeln und Flecken. Lass dir gesagt sein, du bist ein Meisterwerk, geschaffen durch die Hände unseres Schöpfers. Du bist gewollt, du bist wichtig. Du bist jemand, der, wo Gott sich darüber freut. Er sagt in seiner Schöpfung danach, und es war gut, ich habe das gut gemacht. Und hat sich daran gefreut. Und da bist du und ich eingeschlossen in dieses Schöpfungswerk Gottes. Und wenn wir die Natur sehen und diese Schönheit, und ich habe das gestern mit dem abstrakten Bild irgendwie gehabt, dass Gott kein abstrakter Gott ist. Wisst ihr, wir in der modernen, Kunst, Art, ja. In der modernen Art gibt es manchmal Bilder, da frage ich mich, was ist daran schön? Ich verstehe es nicht gut. Die Künstler unter uns verstehen das. Aber ich habe gestern so gedacht bei mir, wir haben keinen abstrakten Gott, sondern er hat die Schönheit offensichtlich gemacht. Er hat sie klar gemacht. Er hat Farben gemacht. Er hat Formen, schöne Formen gemacht. Er hat schöne Gesichter gemacht. Du, ein schönes Gesicht. Ist so. Und lasst uns das doch annehmen. Lasst uns doch den Gedanken Gottes an dieser Stelle annehmen und nicht diesen Lügen glauben, hey, ich bin nicht richtig, ich bin hässlich, ich bin falsch. Es steht an einer anderen Stelle geschrieben, mit dem Schicksal hadern. Wisst ihr? Mit dem Schicksal hadern, das geht ganz, ganz schnell. Nein, machen wir nicht. Wir sagen, wir sind richtig. Wir sind richtig gut gemacht. Ich bin hübsch. Auch wenn der andere denkt, okay. Hab du Selbstbewusstsein? Ja, ich habe rote Haare mein ganzes Leben lang. Fand ich hässlich. Absolut. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, das ist gut. Was wäre das, wenn jeder nur rote Haare hätte? Das ist ja schlimm, da wären wir alle, Nee. Aber versteht ihr mich? Lasst uns das in unser Herz gepflanzt sein, dass du jemand bist, der die Schönheit Gottes widerspiegelt. Nach seinem Ebenbild. Steht geschrieben. Daniel. Ist so. Und dass uns das Mut macht, dass uns das die Freude zurückbringt, die wir vielleicht durch das Hadern oder durch dieses auf die Lügen glauben, in den Spiegel schauen und ist nicht so. Du bist gut, du bist richtig. Meisterwerk. Wisst ihr, wo Gott das Ausgangsmaterial hergenommen hat? Wisst ihr das? Aus dem Dreck. Aus dem Dreck, aus der Lehmgrube. Dort, wo man mit der Schaufel hingeht oder mit der Hacke. Und das soll uns doch noch viel größer in Staunen versetzen, was Gott aus diesem Ausgangsmaterial gemacht hat. Geformt mit seinen Händen. ein schöpferisches Meisterwerk. Epheser 3,10 noch einmal, hatten wir heute schon. Epheser 3,10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde in mannigfaltiger Weisheit die Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Auch diese Weisheit wird weitergegeben, indem du das beherzigst, was ich gesagt habe. Indem du sagst, ich bin ein Meisterwerk. Ich bin geschaffen von einem Schöpfer, der mich gut gemacht hat. Der mich richtig gemacht hat. Damit demonstrieren wir auch vor der unsichtbaren Welt und auch vor der eigentlichen Welt, dass wir einen großen Schöpfer haben. Jemand, der sich was gedacht hat, wo er die Birka gemacht hat, zum Beispiel. Dich hat er gut gemacht. Mich auch. Und lasst uns das verkünden, mit dem, wie wir damit umgehen. Mit dem, wie wir diese Wahrheit leben oder auch nicht leben. So, jetzt brauchen wir mal die Eigenschaften, die ein Künstler von dem Werkstoff braucht, den er bearbeitet. Formbarkeit, sehr gut. Was? Wissen, der Werkstoff muss nichts wissen. Nee, den Werkstoff. Den Werkstoff, den Ton oder den Dreck, sage ich mal. Ich denke, die Haupteigenschaft muss Formbarkeit sein. Denn wie kann denn ein Klumpen Ton zu dem Töpfer sagen, warum hast du mich so gemacht, lesen wir. Aber wir tun das oft. Ich habe jetzt das, was ich jetzt vorhin ein bisschen überzogen beschrieben habe, machen wir doch eigentlich das, dass wir zu unserem Schöpfer sagen, warum hast du mich so gemacht? Ja? Wenn wir uns nicht so sehen, wie das Wort Gottes uns, oder wie wir im Lichte seiner Wahrheit sind, machen wir doch den Töpfer oder den Schöpfer zu jemandem, der gesagt bekommt, warum hast du mich so gemacht? Ich will doch so und so sein. Ich will doch sein wie der, mit dieser Form und mit dieser Schönheit und mit was weiß ich. Das ist mit dem Schicksal hadern. Und das ist wiederum dieser Punkt, wo wir in seiner Gemeinde nicht einbaubar sind. Wo wir eine Eigenschaft oder wo wir Charaktereigenschaften haben, die sich nicht in die Gemeinde integrieren lassen. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Du kannst da in einen Schachverein gehen oder Skatclub oder was auch immer. Dort kannst du sein mit diesen Eigenschaften. Aber in seiner Gemeinde, in der Gemeinde, in dem Leib, wo er seinen Dienst oder seine Tätigkeit auf dieser Erde durch sie tun möchte, müssen diese Charaktereigenschaften sein, dass du sagst, ich bin formbar. Ich bin der Ton, du bist der Töpfer. Du kannst mich verändern. Du kannst mich zu dem machen, was du machen möchtest. Ich denke, die Schriftstellen kennen wir. Wir können sie uns nochmal anschauen. Jesaja 74,7. Ich meine, das schadet nicht. Jesaja, ne, habe ich wieder, 64,7, sorry, 74, ach ja, ich weiß, ich habe weitergeschrieben. 64,7, Jesaja 64,7. So. Aber nun, Herr, bist du unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner und wir alle sind das Werk deiner Hände. Also das beschreibt ganz deutlich, was wir sind, wer wir sind mit diesem Bild Ton und Töpfer. Jeremia 18, 1-6. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah, mach dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, kann ich mit euch nicht ebenso verfahren, wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht der Herr. Wir sehen hieran auch wieder, dass der Ton nicht sagt, wie er sein will, sondern der Töpfer macht das. Und wenn es dem Töpfer nicht gefällt, was er jetzt gemacht hat, dann macht er was Neues. Formbarkeit ist die wesentliche Eigenschaft von Ton. Wenn Ton nicht formbar ist, brauchst du nicht. Dann kannst du einen Ziegel draus brennen oder ich weiß nicht, was man dann machen kann. Formbarkeit ist für ein Gefäß das A und das O. So, und jetzt wollen wir uns die Frage anschauen, wie der Ton oder wie dieses Material zueinander beschaffen sein muss. Ja, es muss kleben. Richtig. Der Ton muss untereinander kleben. Er muss in eine. Ja? Es braucht eine Verbundenheit. Wenn Ton nicht verbunden ist, dann ist es wahrscheinlich Sand. Und du kannst aus Sand keine Form machen. Doch, wenn sie mal kurz feucht ist. Aber wenn sie trocken ist, war es das dann wieder. Es braucht diese Eigenschaft Verbundenheit. Untereinander. Oder Zusammenhalt. Es braucht die Fähigkeit, dass wir uns eins machen können. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns eins machen können in der Gemeinde. Es gibt Fragen, da können wir uns nicht eins machen. Und ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, dass wir uns in jedem Aspekt eins machen müssen. Aber eins machen in den Grundwahrheiten. Eins machen in dem, was der Heilige Geist tut. Eins sein im Heiligen Geist. Das ist eine wesentliche Grundvoraussetzung. Du musst nicht eins sein mit dem, dass dein Nachbar nur Gemüse isst. Oder verstehst du mich? Da musst du dich nicht eins machen. Musst sagen, Bruder, ich bin mit dir eins, ich mache das jetzt auch. Musst du nicht. Bitte verzeiht mir jetzt, wenn es hier Menschen oder Geschwister gibt, die nur Gemüse essen. Ich esse auch gern Gemüse. Also, wiederholen wir. Ton braucht die Eigenschaft, zusammenzuhalten, sich eins machen zu können, verbunden zu sein. Weil, denk mal in diesem Bild noch ein bisschen weiter. Die Eigenschaft von dem Ton ist eins machen und Verbundenheit. Der Töpfer kann mit uns etwas tun. Er kann auch darüber hinaus mit der Mehrzahl an Menschen, mit seiner Gemeinde, kann er auch formen. Ich denke, dieses Bild kann man auf den einzelnen Menschen anwenden, auf dich, der du schön gemacht bist, aber auch auf seine Gemeinde. Die Formbarkeit seiner Gemeinde nach seinem Willen bedingt die Eigenschaft, dass wir formbar sind, dass wir zusammenhalten und dass wir uns eins machen können, damit Gott mit seiner Gemeinde etwas tun kann. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Das hatte ich eingangs schon kurz erwähnt, liebe Geschwister. Ich höre. Familie, genau. So, Familie, das ist auch ein ganz großes Bild. Epheser 3, 14 bis 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde genannt wird. Wir sehen hier, dass unser Vater im Himmel der Ursprung von Vaterschaft ist. Wir sehen hierin, dass Vaterschaft auch im Himmel ist. Im Himmel, so wie es auch auf der Erde ist. Und jede Vaterschaft, jeder Vater, der hier auf dieser Erde ist, repräsentiert oder spiegelt ein Stück das Wesen Gottes wider. So sollte es sein. Und die Vaterschaft, sie hat im Himmel begonnen und wir als wiedergeborene Väter, als Väter, die den Herrn Jesus in ihrem Leben haben, sollen ein Stück weit seine Vaterschaft widerspiegeln unseren Kindern gegenüber. Die Familie. Johannes 14 schlagen wir mal auf. Johannes 14. ab Vers 7. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen, und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie kannst du sagen, oder wie sagst du, zeige uns den Vater? Jesus repräsentiert den Vater. Jesus Christus in uns. Oder wenn wir Jesus anschauen, wenn wir durch seinen Geist verändert werden, werden wir automatisch in die Vaterschaft Gottes verändert. In das, was wir rein menschlich oder mit unserer Kraft nicht hinbekommen. Mit einem Vater, bei dem Sicherheit ist. Mit einem Vater, wo wir als Kinder kommen können und wo wir Strenge haben, wo wir Güte haben, wo wir Langmut haben, wo wir Gnade haben. Wo die ganzen Eigenschaften sind, die den Vater im Himmel ausmachen. Und wir hatten uns unterhalten, oder auch in der Vergangenheit dieses Thema gehabt, durch das Anschauen von Jesus verändert werden in sein Bild, bedeutet verändert werden in die Vatereigenschaften, in das, was den Vater ausmacht. Jesus sagt hier zu Philippus: Ja, wie kannst denn, du warst die ganze Zeit unter mir oder bei mir. Wie kannst denn du sagen, zeig mir den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Vaterschaft, ein wesentlicher Punkt, in den wir verändert werden sollen, wo auch der Töpfer, der Ton wieder uns dorthin formt. Diese Eigenschaften, die es ausmacht. Römer 9, Vers 20. Dort haben wir nochmal dieses Bild von diesem Töpfer. Ja, ich bin jetzt ein bisschen versprungen, das macht aber nichts. Wir können das nochmal lesen. Ich habe hier. Ja, freilich, oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen: Warum hast du mich so gemacht? Oder der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse aus einem Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Das hat nochmal diesen Aspekt des Töpfers. Entschuldigt bitte, ich bin jetzt ein bisschen verrutscht hier. Irgendwie ist das Pult zu klein. Komisch. Aber wenn wir im Römer, bleiben wir gleich mal, im Römer 8, 28 bis 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Auch ein Satz, den wir kennen, aber diesen zweiten Aspekt manchmal weglassen. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Punkt. Steht nicht hier. Lest weiter. Die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir sind Berufene. Und Berufene bedeutet, dass wir in seiner Berufung auch leben. Uns einbauen lassen als das, was ich eingangs sagte. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier haben wir wieder dieses Bild von Familie. Jesus ist unser Bruder. Er ist auch unser Herr. Er ist auch unser Haupt. Aber er ist auch, wie es das Wort sagt, unser Bruder. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Familie, Epheser 1, 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns vorherbestimmt. zur Sohnschaft. Wir sind Söhne und Töchter des Höchsten. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Hat er dich und mich gemacht? Hat er dich und mich gewollt? Und das ist mir so, so wichtig, dass wir verstehen, dass wir einzigartig sind und von Gott gewollt sind. Ein Vater, der seine Kinder nicht will, ist kein guter Vater, widerspiegelt nicht unseren Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel, er hat dich und mich gewollt. So wie du bist. Er hat dich und mich gewollt. Und diese Annahme, die wir dort haben, drückt nochmal dieser Satz aus. Er hat uns vorherbestimmt und zur Sohnschaft durch Jesus Christus gemacht. Und zur Tochterschaft, klingt ein bisschen komisch, ne? Aber ihr versteht mich. Wir sind Söhne und Töchter, steht an einer anderen Stelle geschrieben. Das ist mir ganz wichtig, dass wir auferbaut werden, auch in dieser Woche, dass wir einzigartig und wichtig und gut sind. Gut gemacht. Gut gemacht durch unseren Schöpfer, der uns geformt hat, der uns gewollt hat, der uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Dass wir dieses Lügengebäude niederreißen, was uns oft so hindert, in die Freiheit der Kinder Gottes zu gelangen. Dass wir niederreißen, wo wir Minderwertigkeitsgedanken haben, wo wir einfach sagen, der Töpfer hat mich nicht gut gemacht. Das sind Lügen, glaubt mir das. Ich versuche das jetzt gerade am Wort, uns wirklich ins Herz zu pflanzen. Dass wir nach dieser Woche, nach dieser Zeit, auch nach dieser Lehre, ich bitte den Heiligen Geist darum, dass er das meine schwachen Worte nimmt und einfach euch hilft, das zu verstehen, dass das zum Leben wird. So, was sind die Eigenschaften? Die Eigenschaften, die ein Kind dem Vater gegenüber haben sollte. Gehorsam. Ich glaube, die Grundeigenschaft, es gibt noch andere Eigenschaften, aber ich glaube, die wichtigste Eigenschaft eines Kindes gegenüber seinem Vater ist Gehorsam. Und ich will das mal noch ein bisschen umschreiben oder ein bisschen erklären. Ich meine hier keinen bedingungslosen blinden Gehorsam, weil es gibt Väter in dieser Welt, die einen Gehorsam fordern, der knechtig ist, der absolut, wo auch Ungerechtigkeit dahinter steht. Aber ich glaube, einem Vater, der nach Gottes Ebenbild leben möchte, einen irdischen Vater, oder egal, ist als Kind dem Vater gegenüber Gehorsam notwendig. Warum ist es notwendig? Damit der Vater in der Rolle, in der er ist, das tun kann, zu dem er berufen ist. Du als leiblicher Vater bist berufen, deine Kinder zu erziehen. Und ein Kind, was keinen Gehorsam seinem Vater gegenüber bringt, kannst du nicht erziehen. Und ich glaube, dass es mit unserem himmlischen Vater genau dasselbe ist. Ich glaube, er kann nicht uns erziehen. Es hat auch wieder, ist wieder so, manchmal so ein negativ besetztes Wort, aber erziehen bedeutet richtig machen, in Ordnung bringen, prägen, die Eigenschaften, die ich habe, auf das Kind übergehen lassen, dass sie das lernt, dass das Kind das lernt. Das ist eigentlich auch wieder das Bild mit dem Töpfer und dem Ton. Der Erzieher, der Vater, er formt das Kind. Oder Gott formt uns und kann uns formen. Also die Eigenschaft Gehorsam ist genauso wichtig wie Formbarkeit. Ne, ihr seht, das spielt alles doch irgendwie ineinander. Steht geschrieben, nicht mein Willen, sondern dein Willen soll geschehen, sagt Jesus. Das ist die höchste Form von Gehorsam, diese Aussage. Es ist die höchste Form von dem, wo ich meinem Vater gegenüber bekunde, dass ich seinen Willen höher achte oder sein Wille höher ist als mein Wille. Und das ist ein Prozess, den wir in unserem Leben gehen müssen. Das ist eine Entscheidung, die ich immer und immer wieder treffen muss. Sein Willen soll geschehen, nicht meiner. Und ich bekenne euch, mein Wille geschieht oft. Geschieht wirklich oft. Und kennst du auch, ne? Ich habe mir noch einen Merksatz aufgeschrieben. Durch Gehorsam kommt Reife. Durch Gehorsam kommt Reife. Ein Sohn wird reif, indem er das, was sein Vater ihm gelehrt oder mitgegeben hat, mit einem gehorsamen Herzen gelebt hat. Daraus kommt eine Reife, die geschieht, wenn ungehorsam ist, sind Menschen oft unreif, auch bis ins hohe Alter. Ich denke, wir wissen manchmal, wer so jemand ist. Es gibt alte Menschen, die unreif sind. Und ich glaube, das Schlüsselwort oder das Werkzeug oder der Schlüssel ist Gehorsam. Dem Wort gegenüber, dem himmlischen Vater gegenüber und ich glaube auch in der Kindheit dem leiblichen Vater gegenüber. Die Eigenschaften, die wir untereinander in der Familie haben sollen. Was ist das? Helft mir. Vertrauen? Darauf wollte ich hinaus. Liebe. Jetzt geht's weiter. Achtung. Liebe ist keine Gabe. Ich glaube nicht, dass Gott das Gebet erhört, Herr, mache mich lieb. Wisst ihr, was Liebe ist? Nee, eine Frucht. Liebe ist eine Frucht. Liebe ist eine Frucht des Geistes, im Galater steht das geschrieben. Und wir machen oft den Fehler, dass wir sagen, Herr, mach mich lieb. Oder bete, dass du mir viel Liebe gibst in mein Herz. Ich glaube, Liebe ist die Auswirkung eines veränderten Charakters. Du kannst Liebe nicht geschenkt bekommen. Liebe ist ein Ergebnis von dem, wo du verformt oder umgeformt worden bist. Wo dieser Stein diesen Meißel genehmigt hat, an ihm dran rumzuhacken, wo Selbstsucht, wo Eigennutz, wo die ganzen Dinge abgeschlagen worden sind. Dort kann man auch mit dieser Perle bezeichnen, da kommt mir jetzt dieses Bild, wenn du etwas ganz Wertvolles, ich glaube, es war eine Perle oder ein Edelstein, da muss man auch erst das außenrum abschlagen, damit das sichtbar wird. Und ich denke, bei Liebe ist das ähnlich. Wenn diese Dinge abgeschlagen werden, wird sichtbar Liebe. Und die ist wesentlich untereinander in der Beziehung, die wir zueinander haben, in einer Gemeinde, in seinem Leib. Und es ist keine Gabe. Es ist eine Frucht. Frucht des Geistes. Es ist die Frucht, wo der Heilige Geist an meinem Geist, an meinem Charakter arbeiten darf. 2. Petrus 1, 5 bis 10. So. 2. Petrus 1, 5 bis 10. Eben deshalb wende aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Wir haben hier mehrere aufeinanderfolgende Dinge. Fleiß. Wendet aber allen Fleiß. Reicht in eurem Glauben Tugend dar. In der Tugend Erkenntnis. In der Erkenntnis Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit Ausharren. In dem Ausharren Gottseligkeit. In der Gottseligkeit aber Bruderliebe. Wir sehen hier, dass bevor du fähig bist, deinen Bruder zu lieben, in deinem Leben Dinge ablaufen müssen. Das geschieht nicht einfach von allein. Du bist nicht fähig zu lieben. Du bist nicht fähig, deinen Bruder zu lieben. Ich auch nicht. Es bedingt der Dinge, die davor stehen. Fleiß, Tugend, Erkenntnis, Ausharren, Enthaltsamkeit. Ich denke, da kann man noch andere Charaktereigenschaften, Treue. Treue ist ein ganz wesentlicher Punkt. Habe ich letzten Sonntag, war es oder vor 2 Wochen, das mal kurz angerissen. Die Bibel, diese Charaktereigenschaft Treue, ist für Gott die kostbarste Charaktereigenschaft, die wir in seinem Wort lesen können. Du treuer Knecht, denk mal dran, was Jesus sagt. Treue. Recht so, du treuer Knecht. Es gibt in der Offenbarung für die Treuen. Aber da schweifen wir jetzt ab. In der Bruderliebe, aber die Liebe. Und damit ist diese Agape-Liebe gemeint. Diese Liebe, die die göttliche Liebe ist. Die Liebe, die wir nicht erzeugen können aus uns heraus, sondern die ein Produkt ist unserer Charakterveränderung, die wir zulassen, die der Heilige Geist in dir und mir bewirken kann. Und daraus kommt die Frucht, daraus wird das sichtbar. Die Frucht, sie beginnt klein. Glaube nicht, dass du sofort deinen Bruder in einer Art oder deine Schwester in einer Art und Weise lieben kannst, wie es absolut groß ist. Es beginnt klein. Eine Frucht beginnt immer klein mit einem Samen und sie wächst. Und du wirst mal eine Niederlage haben. Du wirst dich mal ärgern über deine Geschwister und sagen, Herr, ich habe keine Liebe. Wo ist sie? Ich kann sie auch nicht aufbringen selber. Habt ihr schon mal versucht, Liebe aufzubringen? So mit eurer eigenen Kraft? Also ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich denke, das ist etwas, was in uns wachsen muss. Was in uns wie ein Kristall, wie eine ganz wertvolle Perle zum Vorschein kommt durch die Charakterschule, in der wir sind. So, der Meißel, wir sind ja noch gar nicht so weit. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Okay, Frucht des Geistes hatten wir, ist Liebe. Galater 5, 22 bis 26. Können wir uns nochmal anschauen. Galater 5, 22. Genau. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also wir sehen hier ganz deutlich, dass an erster Stelle die Liebe bei der Frucht zu finden ist. So, wir kommen zu dem nächsten Bild, zu dem Tempel. Die Gemeinde als Tempel. Epheser 2, 19 bis 22. Ist noch ein bisschen Zeit oder wie sieht es denn aus? Halbe Stunde noch, okay. Also Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger und Heilige und Gottes Hausgenossen. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das hatte ich eingangs schon erwähnt, das ist die Definition von Gemeinde. Aber wir lesen hier, dass dieser Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst. Wir haben wieder den Bau, wir haben den Leib, wir haben diese verschiedenen Eigenschaften. Und der Tempel des Herrn ist der Wohnort Gottes. Der Tempel ist der Ort, an dem Gott sich niederlässt. Ist der Ort, wo seine Gegenwart ist. Und wir wissen das von dem Salomonischen Tempel, von den Tempeln, wo die Opfer gebracht worden sind. Da gab es diese verschiedenen Abteilungen, da gab es das Allerheiligste und so diese Sachen. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der lebendige Tempel. Wir sind der Tempel, in dem Gott wohnen möchte. Dieser Tempel ist ein Tempel aus Fleisch und Blut. Apostelgeschichte 7, Vers 48. Apostelgeschichte 7, Vers 48. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, sondern in uns, die wir Fleisch und Blut sind. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Seit Jesus ist der Vorhang zerrissen, wir haben Zugang zu unserem himmlischen Vater durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, der Heilige Geist wohnt in uns, das bedeutet, wir sind der Wohnort seiner Gegenwart. Das heißt, wir sind sein Tempel. Und das ist auch wieder dieses Bild, wo der Heilige Geist in uns, das widerspiegelt seine Herrlichkeit. Wo im Tempel, im Salomonischen Tempel oder auch in der Stiftshütte damals schon, war die Herrlichkeit Gottes da. Wo Mose auf den Berg ist, kam er wieder runter, wo er ihm begegnet ist, hat sein Haupt geleuchtet, hat er gestrahlt. Und ich glaube, wir sind, wenn wir der Tempel sind, des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist in uns wohnt, kann es gar nicht anders sein, als dass wir seine Gegenwart ausstrahlen. Dass wir strahlen, unser Angesicht strahlend wird. Und das soll uns nicht, diese Aussage soll uns nicht irgendwie unter Druck bringen. Das können wir nicht fabrizieren, dass wir strahlen oder seine Gegenwart demonstrieren. Das, was wir machen sollen ist oder können, ist, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Diese Haltung oder diese Entscheidung müssen wir Tag für Tag treffen. Und es ist eine tägliche Entscheidung. Wenn du das einmal gemacht hast, das reicht nicht. Der Tempel ist ein Wohnort Gottes. 1. Korinther 3, 10 bis 17. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, ab Vers 9, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber darauf baut. Jeder aber sehe, wie er darauf baut. Denn ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich lese mal weiter den Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Auf diesen Vers wollte ich eigentlich hinaus. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Noch einmal die Aussage von Paulus an die Korinther, dass wir Tempel sind aus Fleisch und Blut. Du und ich, wir sind ein Tempel des Höchsten. Und wir sollen es wissen. Paulus sagt hier, wisst ihr nicht? Und ich sage uns das heute auch. Wisst ihr nicht? Und ab jetzt wissen wir wieder, dass wir ein Tempel sind. So, dann die Eigenschaften gegenüber Gott haben wir wieder. Wenn wir der Tempel Gottes sind, welche Eigenschaften braucht Gott von uns, damit er in uns wohnen kann, damit er uns als seinen Tempel benutzen kann? Reinheit ist richtig, ja. Offenheit, ja. Gehorsam, auch richtig. Alles nicht falsch, alles richtig. Ich suche noch ein anderes Wort. Eine andere Charaktereigenschaft. Ich nenne sie uns Korrigierbarkeit. Korrigierbarkeit ist, die anderen Eigenschaften sind richtig. Versteht mich nicht falsch. Aber ich möchte auf Korrigierbarkeit hinaus, weil das wieder mit diesem Ton zusammenhängt. Das ist alles irgendwo von den Eigenschaften her. Es gibt noch viele Eigenschaften, die darüber hinausgehen. Aber Korrigierbarkeit ist auch eine Eigenschaft von Ton. Wenn Ton nicht mehr korrigierbar ist, ist er hart geworden. Oder hat abgebunden oder was weiß ich. Oder ist aus dem Ofen rausgekommen und dann geht gar nichts mehr. Wissen wir. 2. Petrus 2, Vers 4 und 5. Das müssen wir ein bisschen schneller machen jetzt. 2. Petrus 2, Vers 4 und 5. 2, Vers 4 und 5. Nee, bin ich nicht sicher. Nee, die Schriftstelle stimmt nicht, Entschuldigung. Die stimmt wirklich nicht. Okay, korrigier. Oder Moment. Doch. Erster Petrus 2, Vers 4 und 5, habe ich mich verschrieben. Und danke, ich freue mich, dass ihr alles hier mitarbeitet. 2, Vers 4 und 5. Ja. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer zu bringen, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Lasst uns auch als lebendige Steine aufbauen. Das ist nochmal diese Eigenschaft Korrigierbarkeit notwendig und wichtig. Sich aufzubauen zu lassen als lebendige Steine. Der lebendige Tempel sind wir. Von Menschen zwar verworfen ist eine Situation, die wir oft an unserem Leben feststellen, dass Menschen, die Gott nicht kennen, uns verwerfen. Jesus wurde auch verworfen, aber Jesus ist der Eckstein geworden, der verworfen ist von den Bauleuten, aber auf dem der Tempel steht. Jetzt haben wir Korrigierbarkeit. Jetzt ist die Eigenschaft untereinander oder die Dinge, die untereinander sein müssen, damit der Tempel in mir und auch die Gemeinde als Tempel der Wohnort Gottes sein kann. Ich sage es uns, bereit sein, seinen Platz einzunehmen. Das heißt, diese Mauer, die eine Lücke hat, wenn du dich dort nicht einbauen lässt, dass du formbar, korrigierbar bist, dich in diese Mauer einbauen zu lassen. Denn dieser Tempel wird zu einem Tempel, wenn die Außenmauern, wenn das Gebäude fertig ist. Ich schreibe es mal im Bild oder ich zeichne es jetzt mal in einem Bild. Der Tempel Salomos, er wurde eingeweiht, nachdem jedes an seinem Platz war. Der Tempel Salomo war fertig, nachdem jeder Stein bis zum Schlussstein dort war, wo er hingehört. Wo jede Verzierung, wo jedes noch so detailreiche Ding an seinem Ort war. Dann war es erst der Tempel, der genutzt werden konnte. Dann war es der Tempel, der seine Bestimmung erfüllen konnte. Und ich glaube, im Bild gesprochen ist das bei uns ähnlich als seine Gemeinde. Wenn wir in der Gemeinde Menschen haben, die sich in die Mauer einbauen lassen, wo die Mauer fertig gemacht werden kann, wo die Dienste stehen, wo Achtung, Liebe, Respekt, Ehrerbietung, diese ganzen Dinge da sind, ich bezeichne das mal so als eine Grundvoraussetzung dessen, dort hat auch Jesus gesagt oder in seinem Wort steht, wo Brüder in Eintracht beieinander sind, dorthin habe ich meinen Segen oder meinen Geist befohlen, glaube ich steht, oder hingegeben. Das sind so diese Punkte, die Bibel ist ein riesengroßes Bild. Ich tue das nur von einer kleinen Seite oder von einem kleinen Zipfel beleuchten. Aber das ist so spannend oder so groß, dass wir gut daran tun, darüber nachzudenken und diese Eigenschaften zu kultivieren in uns. Mit der Entscheidung, die dem vorausgeht. Ja, Herr, ich brauche Korrigierbarkeit. Ich bin nicht korrigierbar. Oder ich brauche, dass ich mich einbauen lassen möchte. Ich brauche das den Blick, dass ich den Schwachen, Unehrbaren, den ich nicht sehe, irgendwie der Klos putzt in der Gemeinde irgendwo, dass ich den mal ehre, dass ich den mal sage, hast du gut gemacht. Du machst das treu. Deine Treue ist für Gott wertvoll. Ihn ehren mit meinem Wort, mit dem, wo ich einem anderen Ehre geben kann. Der Meißel, der den Stein behaut, bearbeitet. Was ist das? Sehr gut, das Wort. Das Wort Gottes ist das Werkzeug, was in unseren Herzen die Arbeit tut. Das Wort Gottes ist das Schwert. Und da kommen wir nachher auch noch drauf. Ach ja, das kommt auch noch. Aber es ist auch der Meißel, es ist das Werkzeug, es ist der Hammer, der Felsen zerschlägt. Und wenn in unseren Herzen ein großer Felsen ist, der nicht bearbeitbar ist, muss erst ein Hammer her. Dort, wo Hochmut ist, kommt das Wort Gottes und sagt dir und sagt mir, Demut ist gefordert. Den Demütigen hört Gott, dem Hochmütigen widersteht er. Und das sind alles so Punkte, wo wir herausgefordert sind, auch das immer und immer wieder zu tun. Ich habe auch gedacht, ja, wenn das einmal geschehen ist, dann ist ja alles gut. Dann entwickelt sich das. Aber glaubt mir, es gibt einen Widersacher. Der brüllt und brüllt. Und wir haben die Aufgabe zu widerstehen. Wir haben die Aufgabe, uns dem zu widersetzen oder praktisch bewusst und mit einer Entscheidung zu widerstehen und zu sagen, nein, ich möchte verändert werden. Der Widersacher brüllt und sagt, du musst nicht verändert werden, du bist gut, du bist richtig. Du hast alles richtig, alles ideal, alles fein. So brüllt er. Und ich sage euch eins, das Brüllen ist manchmal, das hört man gern. Das ist nicht unbedingt negativ. Es ist negativ, aber es klingt nicht so. Also lasst uns das heute Morgen neu wieder in die Gedanken und in die Entscheidung nehmen, ein veränderbares Gefäß zu sein, ein Stein, der sich bearbeiten lässt, ein Ton, der formbar ist, der sich einbauen lässt in den Tempel, was seine Gemeinde ist. Die Braut. 1. Korinther 11. Die Braut. Ja. Elf 3 bis 7. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Dieser Vers 3 zeigt, dass wir in Abhängigkeit voneinander sind. Christus ist das Haupt eines jeden Mannes und der Mann ist das Haupt über seiner Frau. Es gibt dieses Bild zwischen der Gemeinde und der Ehe. Lesen wir an vielen Stellen. Das ist auch diese Verdeutlichung dessen, dass auch eine Ehe zum Beispiel ein prophetisches Bild auf die Wiederkunft Jesu ist. Die Ehe, die wir hier auf Erden leben, ist eine Prophetie oder eine prophetische Richtungsweisung, was noch geschehen wird, nämlich eine Hochzeit. Momentan sind wir in was für einem Status? Verlobung, verlobt sein. Wir sind als seine Braut, als die Braut Jesu, in dem Status verlobt sein. Wir sind einem Bräutigam verlobt. Wenn Jesus wiederkommt, wird es eine Hochzeit geben. Und dessen sind wir uns oft nicht bewusst. Wir denken immer, wir haben das vorhin auch gehört, Endzeit. Das ist alles so duster und so finster und so was weiß ich, in unseren Gedanken manchmal. Ist es aber nicht. Wir haben die freudigste und schönste und wunderbarste Sache, die vor uns liegt. Eine Hochzeit. Wer freut sich nicht auf eine Hochzeit? Wer? Meldet euch bitte. Gibt's gutes Essen? Gibt's gutes Trinken? Es ist Freude, es ist Spaß, es ist Tanz, es ist einfach schön. Und wir benehmen uns doch oft so als seine Braut, dass die Hochzeit nicht schön wäre. Manchmal, ne? Ich will uns auch dort die Augen öffnen. Ich will uns, dass wir, dass dieses staubische Denken, Endzeit und alles, das ist nicht so. Unser Bräutigam kommt wieder. Da ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat den Teufel besiegt. Hallo? Jesus hat den Teufel besiegt. Ja, Amen. Aber wir benehmen uns oft, als hätte er das nicht getan. Wir haben Angst vor der Endzeit. Oh, was da alles geschieht und was weiß ich alles. Ja, aber die Wahrheit ist, dass er wiederkommt zu einer Braut und sie heiratet. Und er der Sieger ist. Er ist Sieger in Ewigkeit. Und das ist Grund zur Freude. Freude, die Fülle. Ich rede es auch zu mir. Versteht mich nicht falsch, ne? Gut. Hä? Was repräsentiert die Braut? Seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit, ich weiß, das ist ein bisschen jetzt nicht gleich nachvollziehbar. 1. Korinther 11, Vers 7. Der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen. Ich will jetzt nicht auf die Diskussion mit dem Kopftuch eingehen. Da, warte mal. Moment. Da er Gottes Abbild ist oder Herrlichkeit ist. Das Abbild kann man auch mit Herrlichkeit übersetzen. Und genauso ist die Frau das Abbild oder die Herrlichkeit ihres Mannes. Das bedeutet, wir als seine Braut sind die Herrlichkeit unseres Herrn, unseres Bräutigams. Wir sollen ihn widerspiegeln, indem wir uns die Runzeln und Flecken wegmachen lassen, indem wir uns einen Kopfschmuck statt Asche, steht im Alten Testament. Das sind aber alles so Bilder, die eine Braut betreffen. Eine Braut schmückt sich, macht sich schön, freut sich. Die Herrlichkeit ihres Bräutigams. Wenn du, denk mal nach, es ist eine Hochzeit, ja? Da ist doch so traditionell, ist doch der Bräutigam schon da. Bräutigam ist da und wartet auf seine Braut. Die Braut wird von dem Brautvater gebracht. Die ganze Gesellschaft schaut diese Braut an. Oh, wie herrlich. Aber das, was praktisch sie an Schönheit ausstrahlt, ist für den Bräutigam. Ist für ihn, der hier vorn wartet. Und genauso ist das mit uns als seiner Braut, Gemeinde als seine Braut, dass wir diese Herrlichkeit bekommen, die ihn widerspiegelt. Was ist für ein Tun notwendig, wir als seine Braut, dem Bräutigam gegenüber? Vorbereitung ist richtig. Bereit sein. Erwartung. Bereit sein, Erwartung und Anbetung. Anbetung ist ein Tun, was wir als seine Braut tun. Ein Bräutigam oder eine Braut, da ist auch eine gewisse Art von oder Haltung von Anbetung da. Ich bete meinen Liebsten an. Es gibt solche Dinge. Und dieses Bild von Braut und Bräutigam, ich glaube, Anbetung ist ein wesentlicher Schlüssel, wie die Herrlichkeit der Braut sichtbar wird. Indem wir unseren Bräutigam, unseren König anbeten, ihn erhöhen. Bereit sein, wir kennen das mit den Jungfrauen, Erwartung haben, bereit sein gehört zusammen. Ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt oder eine ganz wesentliche Charaktereigenschaft, die wir auch kultivieren müssen. Das ist nichts, was uns zufällt. Oder seid ihr alle bereit? Wir hatten in der DDR so einen Slogan jeden Früh. Seid bereit, immer bereit. Das war aber für die falsche Sache bereit sein. Ne? Diesen Slogan könnten wir wieder kultivieren. Seid bereit, für die Hochzeit des Lammes. Seid bereit. Seid bereit, immer bereit. Hebräer 9, 28. Hebräer 9, 28. Wie spät ist es, Frank? 10 Minuten. 9:28. Was steht denn da geschrieben? So sind auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erschienen, die ihn erwarten. Also Erwartungshaltung, bereit sein. Jesus Christus kommt zum zweiten Mal zu denen, die ihn erwarten. Es gibt noch viele Schriftstellen, also wir könnten hier noch ein Stück machen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Aussagen, die auf Erwartungshaltung oder uns zur Erwartungshaltung bewegen wollen, hindrängen, hinbringen wollen. Gut. Die Eigenschaften, die wir untereinander haben, möchte ich mal noch kurz anschneiden. Uns gegenseitig ermutigen und ermahnen. Ganz wichtige Eigenschaft, dass wir uns helfen, diese Erwartungshaltung zu haben. Dass wir uns helfen, sagen, ey du, denk nicht so negativ, so pessimistisch. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, er kommt wieder und heiratet uns. Es wird gut. Jede Träne wird abgewischt. Es wird kein Krieg mehr sein. Jedes Geschrei hört auf. Es wird Straßen geben aus Gold, gepflastert. Ein Freund von mir sagte letztens, kann man im Himmel auch Motorrad fahren? Habe ich gesagt, ja. Aber wenn du Spikes drauf machst, dann fliegen Goldfetzen rum. Gut, wir kommen zu dem nächsten Bild, zu dem letzten Bild, Armee. Was bezweckt Gott mit Armee, mit der Armee als, die Gemeinde als Armee? Was bezweckt Gott damit? Den Sieg, genau. Gott bezweckt den Sieg. Den Sieg, den er errungen hat auf Golgatha, dass wir diesen Sieg in unserem Leben und in dem Leben, was uns umgibt, sichtbar werden lassen. Wenn du für jemanden Krankes betest, wenn du jemanden die Hand auflegst und Finsternismächte hinausschmeißt, Dämonen, wenn du den Sieg unseres Herrn repräsentierst durch das, was du tust, bist du ein Kämpfer in seiner Armee, bist du ein Soldat. Indem du das tust, was er schon errungen hat auf Golgatha. Aber das gilt für jeden. Wir sind alles Armisten. Wir sind alle eingezogen. Zur Armee eingezogen. Ja, wir haben auch wieder keine Chance. Wenn du wiedergeboren bist, bist du ein Soldat. Ja, du bist Verschiedenes. Hört ihr ja schon heute. Und die Aufgabe eines Soldaten ist es, den Sieg zu erringen. Aber der Sieg ist schon errungen, weil unser Feldherr der Sieger ist. Weil derjenige, der uns kommandiert, schon gesiegt hat und wir müssen diesen Sieg nur noch sichtbar werden lassen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller. In Mose steht, wissen wir alles, der Herr ist ein Kriegsheld, ein Kriegsherr. Das widerspricht ein bisschen so dieser pazifistischen Einstellung, die manchmal so durch unsere Köpfe schwirrt. Gott ist ein Kriegsherr und er triumphiert über seine Feinde. Und er hat Triumphzug. Er hat uns in einem Triumphzug mit ihm umhergeführt, steht geschrieben. Das heißt, der Sieg ist geschehen und ein Triumphzug bedeutet, der Sieg wird gefeiert. Er wird triumphiert. Er wird triumphal zur Schau gestellt. Ein Triumphzug, da waren Pferde, weiße Pferde, da war der Kriegsherr drauf. Der ist da so lang geritten und da waren die ganzen Zuschauer, waren die Bevölkerung des Landes und hinter ihm her waren die Feinde, Gefangenen. Die waren in Ketten oder was weiß ich so und das war der Triumph über die Feinde. Und das Wort Gottes sagt, dass wir durch Jesus in einem Triumphzug sind, dass er uns mitgenommen hat auf diesen Wagen des Triumphes. Und diese Position ist eine gute Position. Was ist die Eigenschaft eines Soldaten, eines Kämpfers? Seinem Gehorsam ist gut. Richtig, Disziplin. Aus daraus auch richtig. Das sind alles Dinge, die nicht falsch sind. Versteht mich nicht falsch. Disziplin ist die Grundeigenschaft eines Soldaten. Das bedeutet auch eines Jüngers. Disciple kommt aus dem Englischen, bedeutet Disziplin, disziplinierter. Wenn du als Soldat keine Disziplin hast, bist du in der Armee falsch. Bist du auch in seiner Gemeinde falsch. Weil das zusammengehört. Wir sehen wieder, Disziplin kann man auch mit Formbarkeit, mit Bereitschaft, mit den ganzen Unterordnungen, mit den jetzt kommen wir dazu. Ja. Die Bibelstellen, ich sage es euch, wir schlagen sie jetzt nicht auf. Disziplin. Epheser 6, 10 bis 18. So. Und dann sind wir. Die Eigenschaft untereinander. Was ist da wichtig? Was ist in einer Eigenschaft, in einer Armee zwischen Soldaten eine wichtige Eigenschaft? Ganz wichtig. Zusammenhalt ist gut. Vertrauen ist auch gut. Kameradschaft, ja, da kommen wir schon ein bisschen näher. Ja. Loyalität. Loyal sein gegenüber meinem Herrn und auch untereinander loyal sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als von hinten angeschossen zu werden. Aus den eigenen Reihen. Die Waffenrüstung sind alles Waffen, die vorn sind. Der Rücken ist nicht geschützt. Weißt du, wer den Rücken schützen muss? Dein Kamerad. Richtig. Und wenn dein Kamerad nicht loyal ist, hast du ein großes Problem. Und da hat die Gemeinde Jesu als Armee ein großes Problem. Weil wir uns gegenseitig in den Rücken schießen und uns selbst kampfunfähig machen. Und das geschieht oft durch Worte, durch Dinge, die in Gemeinden ablaufen, wo man sagt, ey, die Gemeinde ist gar nicht fähig, den Sieg zu demonstrieren, weil die Leute, die ihn demonstrieren, sollen sich gegenseitig in den Rücken schießen. Loyal sein bedeutet nicht, mit allem einverstanden zu sein. Heißt es nicht. Loyal sein bedeutet aber, dass ich meinen Nächsten höher achte wie mich selbst, dass ich ihn nicht anschieße, sondern dass ich ihn, wenn Dinge falsch sind, ihm einfach in einer Art und Weise von Ehre und von brüderlicher Liebe ermahne, ermuntere. Das Ermuntern ist oft der bessere Weg. Das Ermahnen kommt durchs Ermuntern auch. Ermutigen. Nicht anschießen von hinten. Das sind diese Eigenschaften, die der Krieger in der Armee unseres Herrn dürfen nicht sein. So, jo. Hesekiel 37, Vers 7 bis 10 ist dieses Bild von diesen Knochen in diesem Tal, kennen wir alle. Gott will aus diesen Knochen eine Armee machen. Das lesen wir mal noch. Hesekiel 37, 7 bis 10. Ja, danke. Danke. So. Ich denke, das ist die letzte biblische Aussage, die wir uns anschauen. So. Was hatte ich von 7 bis 10, ne? Ja. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs. Und Haut zog sich über sie oben darüber, und es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage dem Odem, weissage Menschensohn, und sprich zu dem Odem. So spricht der Herr, komme von den vier Winden her, du Odem, und haure die Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf den Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Und mir ist es wichtig, dass wir diese prophetische Handlung, die hier im Hesekiel steht, verstehen als das, was mit uns geschehen muss. Was mit uns als seiner Gemeinde geschehen muss. Und dieses Heer ist dieses Heer, was den endzeitlichen Sieg erringen wird. Nämlich den Sieg über die Finsternis. Der Teufel wird aufstehen, er wird alles aufgebieten, was in seiner Macht steht. Aber der Sieg wird durch die Gemeinde Jesu an der Welt oder in der Welt sichtbar. Durch niemanden anders. Die Gemeinde Jesu ist die Armee des Höchsten. Und sie ist ausgestattet mit den Waffen, mit den Verteidigungs-, wie auch mit den Angriffswaffen. Aber die Formation untereinander, die muss stehen. Die Formation und die Art und Weise des Miteinanderlebens, des in der Gemeinde miteinander Umgehens, muss stimmen, damit der Sieg, den Jesus errungen hat, sichtbar wird. Ich habe noch ein kleines Bild, das will ich uns noch sagen und dann bin ich am Ende. Der Mond. Es gibt eine Bibelstelle, wo geschrieben steht, dass der Mond die Sonne reflektiert. Wissen wir, die Sonne ist Jesus. Wir, seine Gemeinde, sind der Mond. Das hinkt alles Bilder, wisst ihr, ne? Und ich habe vom Derek Prinz eine prophetische Aussage gehört, nenne ich es mal. Die fand ich richtig gut. Zu Zeiten der Apostelgeschichte hatten wir Vollmond. Zu Zeiten der Apostelgeschichte hat die Gemeinde Jesus widerspiegelt in der Fülle, in dem, was Jesus ist. Wir haben Heilung gesehen, wenn wir nachlesen, sagst du dir, boah, was war das alles? Und dann kam die Mondphase des abnehmenden Mondes. Der Mond wurde kleiner, diese Sichel wurde immer kleiner. Das Mittelalter war der Mond nicht mehr zu sehen. Er war finster, aber er war noch da. Er war noch da, er war nicht weg. Und wir leben in einer Zeit, wo der Mond wieder zunimmt, bis er zu einem Vollmond wird. Zu einem Mond wird, der Jesus widerspiegelt in seiner Gesamtheit. Und das Bild hat mir richtig gut gefallen. Das war irgendwie stimmig, weil die Geschichte, ne, die Kirchengeschichte oder die Geschichte seiner Gemeinde kennen wir. Und das soll uns auch Mut machen für die Zukunft. Der Mond wird voll werden und die Widerspiegelung Jesus durch seine Gemeinde wird wieder vollkommen werden. Vater, dafür danke ich dir und ich möchte dich jetzt erheben über all dem Gesagten. Ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und diese Worte, meine schwachen Worte nimmst und zu leben werden lässt in meinen Geschwistern. Vater, ich will dir Danke sagen, dass dein Wort wahr ist, dass du treu bist. Herr, dass du deine Gemeinde baust und dass du uns veränderst, wenn wir uns verändern lassen. Und das wollen wir dir heute Morgen sagen, dass du unsere Herzen formen darfst. Herr, ich möchte dir sagen, dass du der Töpfer sein darfst, der diesen formbaren Ton in seiner Hand halten darf und mit ihm tun kann, was er will. Wir wollen dich ehren, Jesus, über all dem, was du noch mit uns vorhast, auch in dieser Woche. Wir wollen dir Danke sagen, dass du, ja, das nicht aufgehört hast, dieses Bearbeiten, dieses Tun. Vater, ich will dir Danke sagen dafür, dass du treu bist und dass du Liebe bist und Gnade. Und dass all das, was in deinem Wort steht, wahr ist. In Jesu Namen. Hab Dank für das Essen, was heute noch kommt und was wir jetzt genießen dürfen. Und bitte dich um deinen Segen in Jesu Namen dafür. Amen.